eine kleine Ergänzung. Du hast ja bei den Punkten, die du durchgegangen bist, immer gleich erwähnt, dass die auch einladen dazu, die Kritik von oben herab abzudürfen. Eine der Varianten war, wenn die Leute sich auf ihren Stand berufen. Ich als Arzt oder Student habe gesagt, die Hauptwiderlegung, die daraus folgt, ist erstmal, aber auch das ist ja ein Partikularinteresse. Mhm. Stimmt auch. Das ist, glaube ich, auch der Hauptpunkt. Aber es gibt noch ein anderes. Das ist die Tour, wenn ein Mensch kritisiert, und vor allem, wenn er das auch noch ernst meint und dann vielleicht auch noch mal einen Hörsaal besetzt, dann ist er ja kein guter Student mehr. Dann kündigt er ja gerade das auf, worauf er sich beruft.
Stimmt.
Mhm. Also die Variante des Abwürstens, wenn Studenten mal einen Hörsaal besetzen, dann sind sie keine guten Studenten, die wollen ja gar nicht studieren.
Ja.
Deswegen müssen wir die Ärzte, wenn sie streiten, immer dafür sorgen, dass die Krankenhäuser ohne Probleme weiterlaufen, wenn sie sich gleichzeitig darauf berufen wollen, dass sie so wunderbare Heiler sind.
Das ist übrigens auch ein schönes Beispiel für das, was ich am Schluss kurz erwähnt habe, dass sich die Kritiker dann die Zurückweisung zu Herzen nehmen und selber die Frage aufwerfen, ob sie sich mit ihrem guten Anliegen nicht dadurch schaden, dass sie der Institution selber einen Schaden zufügen, in der sie doch gute Studenten sein wollen. Und diskutieren die selbst die Frage, streiken wir überhaupt, wie lange streiken wir richtig, streiken wir nur symbolisch? Das sind Fragen, die ergeben sich überhaupt nur aus dem Widerspruch, den du gesagt hast. Einerseits will man sich für die Berechtigung seiner Kritik auf den Stand, auf die Leistung, auf den Beitrag berufen, den man für die Gesellschaft erbringt und kriegt dann von oben reingesemmelt, ja, wenn ihr das sein wollt, dann dürft ihr aber auch nicht so weit gehen und die Verhältnisse stören, die ihr doch gerade voranbringen wollt. Das können die gut, das Argument. Es gibt übrigens noch eine Fassung von dem, was du sagst. Das habe ich jetzt mal ganz ausgelassen, weil das ist ja quasi mehr so die interne Art und Weise, wie dann Kritiker diesen Umgang der Herrschaft mit ihnen verarbeiten. Es gibt in und während und nach Aktionen, die als Kritikveranstaltung gegen irgendwelche Großereignisse, also G8-Treffen oder jetzt Gorleben oder so, immer Diskussionen über die Frage, ist der Protest richtig gewesen? Und das richtig geht dann genau immer über die Frage der Aktionsformen genau unter dem Gesichtspunkt. Einerseits will man mit den Aktionsformen, die man wählt, demonstrieren, wie sehr einem das Anliegen am Herzen liegt und wie wichtig es einem ist und das dann eben auch durchaus durch eine Störung zum Besten geben. Gegen es ja auch für sich gar nichts einzuwenden. Und auf der anderen Seite will man ja aber mit seiner Kritik auch ankommen. Man will als berechtigter Protestler akzeptiert sein und deswegen zerstreiten sich die Leute dann selber an der Frage, ob sie nicht Fehler gemacht haben bei dem Gegensatz, den sie aufrühren, wo sie doch eigentlich den Gegensatz nur deswegen aufrühren wollen, damit das insgesamt alles das hinterher besser läuft.
Und wenn ich hier mit meinen Schäden als betroffen die Straße gehen würde, käme ich ja von der Straße gar nicht runter. Wenn ich für all meine Schäden, die ich habe, als Betroffene auf die Straße gehe, komme ich von der Straße gar nicht mehr runter.
Nur Kritik im Kopf, aber auch. Zur konstruktiven Kritik als Vorschrift, als Imperativ. Man lernt ja in der Schule relativ frühzeitig, man darf nur konstruktiv kritisieren. Das Witzige dabei ist, witzig in Anführungszeichen, dass diese Vorschrift von denen, die sie erlassen, überhaupt nicht als Prinzip, sondern sehr selektiv gemeint. Die Verpflichtung darauf, Kritik solle sich immer gleich als gängige Reformalternative vorstellen, gilt natürlich nur für das hiesige System.
Richtig.
Diejenigen, die diese Vorschrift verkünden, wären die Letzten, die bei ihrer Kritik oder die bei einer Kritik am Faschismus oder am Holocaust oder sonst was ihnen überhaupt nicht passt, die konstruktive Alternative einfordern. Ja. Im Gegenteil.
Was hättet ihr denn mit den Juden gemacht? Genau. Die Abteilung habe ich jetzt mal ganz weggelassen, weil das ist ja nochmal ein Thema für sich. Ich habe mich jetzt wirklich beschränkt darauf, von dem Ausgangspunkt der Kritik zu erläutern, wie man aus ihr einen Beitrag und eine Unterordnung unter die Verhältnisse macht, die man da kritisiert. Es gibt ja da drin und dazu einen ganzen Überbau von kritischen Gesichtspunkten, die gleich den Ausgangspunkt gar nicht haben, sondern sich von vornherein auf den Standpunkt stellen, wie kann die Herrschaft was besser machen. Also das ist eigentlich normalerweise der Standpunkt, den man in der Schule gleich beigebracht wird. Da wird man ja argumentiert ja nicht sozusagen vom Standpunkt des eigenen Interesses und der eigenen Schädigung, sondern vom Standpunkt des Gemeinwesens und der Frage, wie das sich zu organisieren hätte und wie das seine eigenen Zwecke verfolgen sollte. Das wär ja nochmal ein Thema für sich, was man richtig getrennt davon abhandeln muss. Weil da kommt ja das eigene Interesse in dem Sinne gar nicht mehr vor, sondern überhaupt nur noch die Frage, wie geht gute Herrschaft bei uns?
Ja. Da ist das eigene, der Standpunkt des eigenen Interesses von vornherein ersetzt durch den Standpunkt des Allgemeinwohls.
Richtig. Gut, dann mache ich noch den kleinen Nachtrag, wenn es im Moment keine weiteren Diskussionsbeiträge gibt. Ich habe versucht zu erläutern, eigentlich muss man andersrum anfangen. Es ist, aus jeder Kritik folgt etwas. Der Sache nach ist es eigentlich umgekehrt. Man fängt mit einem Standpunkt an und der Standpunkt, den man hat, bestimmt die Art und Weise, wie man kritisiert. Also jemand, der sich das Bild der Gesellschaft so zurechtgelegt hat, dass er sagt, wenn Leute entlassen wird, dann liegt es an Missmanagement. Der macht das, was ich gesagt habe. Der nimmt die eigene Schädigung als Indiz für eine falsche Politik der anderen Seite. Dann folgt aus der Kritik dann aber auch die Forderung, die man dann hat. Streng genommen müsste aus ihr folgen für ein kompetenteres Management. Übrigens, Betriebsräte hierzulande ziehen diese Konsequenz auch und stellen sich als alternative Betriebsleitung zur Verfügung, die der eigenen beratend zur Seite stehen und ihnen sagen, wie sie das missvermeiden können und stattdessen das richtige Management hinkriegen. Also, ich habe mich bemüht, an der falschen Kritik zu erläutern, dass wenn man so kritisiert, man dann notwendigerweise auch bei den entsprechenden Forderungen landet. Wer ein falsches Urteil in der Frage hat, woran liegt es denn, dass ich entlassen werde, der kommt auch zu einer Forderung, die den eigenen Schaden gar nicht beseitigt, sondern nur eine bessere Bewirtschaftung, mal ausgedrückt, des eigenen Lohns und des eigenen Arbeitsplatzes von oben verlangt. Also, dass jede Kritik den inkriminierten Sachverhalt loswerden will, das ist und bleibt richtig. Aus jeder Kritik folgt auch was, nämlich entweder aus dem Urteil über die Sache eine Konsequenz für das, was man selber zu tun hat, oder aber, und das war jetzt mein Gegenstand, lauter Appelle und Forderungen an die Herrschaft, sie habe sich zu ändern. Also man hat es damit zu tun, dass lauter falsche Urteile unterwegs sind in der Frage, woran liegt es denn? Jetzt mal am Beispiel Entlassung, dass ich entlassen werde. falsche Urteile, wie zum Beispiel eben schon gesagt Missmanagement. Ein Urteil, das zum Beispiel heißt, wir haben hier jahrelang geschuftet und jetzt das. Ein Urteil, das heißt, das ist ungerecht, dass es uns gerade trifft. Unser Betriebsteil ist viel leistungsfähiger als die in Portugal und trotzdem machen sie unseren Laden zu und die dürfen weiterarbeiten. Ein Urteil, das heißt, ja, ja, immer auf die Kleinen, wir müssen es wieder ausbaden und die da oben erhöhen sogar noch ihre Bezüge. Aus all diesen Kritiken folgt was? Aus der ersten Kritik folgt, wenn das Management Scheiße gebaut hat, dann muss man eben anderes Management einsetzen. Aus der zweiten Kritik, das ist undankbar, wir haben Jahrzehnte hier geschuftet und jetzt das, folgt in dem Sinne eigentlich gar nichts, sondern wenn, dann wird auf sie Bezug genommen in der Art, dass die Betriebsleitung sich bei der Belegschaft bedankt, für die Art und Weise, wie sie immer dem Betrieb zur Seite gestanden hat. Und damit kann man sich dann zufrieden erklären, weil die Betriebsleitung wenigstens gezeigt hat, dass sie die eigene Leistung würdigt. Und aus der dritten folgt entweder, da sind die Gewerkschafter sich immer so ein bisschen uneinig, entweder eigentlich die Forderung, dann sollen sie doch dort entlassen und nicht bei uns. Also man wünscht sich den Schaden, man wünscht den Schaden anderen an den Hals, den man selber hat. Oder, auch das hat es ja schon in Auseinandersetzungen zwischen Betriebsleitungen und Gewerkschaften gegeben, die Forderung nach einer gleichmäßigen Beteiligung aller Belegschaften an der Entlassungspolitik, also nicht alle in Spanien oder nicht alle bei uns und in Spanien, sondern 3.000 bei uns und 3.000 bei denen. Und aus der vierten Kritik folgt übrigens das, da ist die Politik ja auch nicht so blöd, da ist sie schon längst drauf gekommen, dass man diese Sorte Kritik offenbar gut bedienen kann. Wenn es im Volk den Standpunkt von der Interessensharmonie gedacht gibt, wir müssen es immer ausbaden und die da oben erhöhen noch ihre Bezüge, dann kann man dieser Kritik leicht entgegenkommen, indem man sagt, die da oben dürfen auch nicht mehr verdienen. Davon hat zwar kein Arbeiter eine müde Mark mehr, aber er kann sich gerecht behandelt fühlen und seine Kritik, zumindest die Sorte Kritik, ist zum Schweigen gebracht, wenn auch der praktische Schaden damit in keinster Weise beseitigt ist. Man hat es also damit zu tun, dass man solche Argumente widerlegen muss. Streng genommen kann man eigentlich nur das Management-Argument überlegen, weil das einzige Argument ist, das tatsächlich sich bemüht darum, so etwas wie einen Grund dafür anzugeben, dass einem so widerfahren wird. Die anderen geben ja in dem Sinne gar keinen Grund an, sondern klagen gerechte Behandlung ein. Also schenken sich gleich die Frage, warum passiert das eigentlich, sondern befassen sich nur noch damit, ob man selber bei der Schadensverteilung richtig vorgekommen ist oder nicht. Was ist der Fehler an dem Argument Missmanagement? Man soll sich die Welt ungefähr so zurechtlegen. Gutes Management sichert Arbeitsplätze, schlechtes Management führt dazu, dass Arbeiter entlassen werden. Erstens ist Arbeitsplätze sichern kein Zweck eines Managements. Unternehmen kalkulieren mit der Anzahl der Arbeitskräfte und der Zahl der Beschäftigten in der Dauer ihrer Beschäftigung nach Marktlage. Sie konkurrieren mit dem Ergebnis der Arbeitskraft der Arbeiter mit Konkurrenten Und weil es eben Konkurrenz ist, weil die Betriebe sich wechselseitig mit ihren Produkten den Markt bestreiten, führt das regelmäßig dazu, dass irgendwo an irgendeiner Stelle Kapazitäten zu viel sind. Dann macht eben der Betrieb eine Gesundschrumpfung, streicht Stellen, stellt sich wieder neu auf für die nächste Runde Konkurrenz. Es gibt gar kein logisches, notwendiges Verhältnis zwischen den Maßnahmen des Managements und dem Konkurrenzergebnis. Es ist gar nicht so, dass ob jetzt in einem Betrieb entlassen wird oder neu eingestellt wird oder in einem anderen, quasi sich den richtigen oder falschen Berechnungen des Managements verdanken. Das unterstellt das Argument Missmanagement eigentlich. Das Argument Missmanagement tut so, als gäbe es sowas wie eine richtige Betriebsstrategie und wenn die eingeschlagen worden wäre, wäre das alles nicht passiert und weil die falsch war, deswegen ist es nicht passiert. Der Quatsch daran, den kann man sich übrigens leicht klar machen, ist folgender. Erstens ist überhaupt nicht einzusehen, wieso auf den modernen Schulen für Betriebswirtschaftslehre immer bloß den einen Management die richtigen Strategien beigebracht werden und den anderen die verkehrten. Komisch. Schreiben die nicht voneinander ab oder treffen sich manchmal auf Tagungen und sagen, wie hast du das denn gemacht? Ach so, so machen wir das nächstes Mal auch. Erstes Argument. Zweites Argument. Sie alle gehen ja praktisch davon aus, selber, dass das Resultat ihres Konkurrierens eine ist, der Durchsetzung auf den Markt gegen die anderen. Dass es eben nicht so etwas gibt wie ein ausrechenbares Verhältnis zwischen Organisation der Produktion und Markterfolg. Wenn es das übrigens gäbe, wäre überhaupt nicht einzusehen, warum überhaupt jemals ein Betrieb pleite gehen sollte. Gehen ja nicht absichtlich pleite oder weil sie sich quasi überlegen, nichts Schöneres als pleite gehen, sondern weil sie sich eben wechselseitig mit ihren Warenmassen in die Quere kommen und je nachdem, wie das halt ausgeht, landet der Erfolg beim einen oder beim anderen. Diese Vorstellung, und das ist bei dem Missmanagement-Argument übrigens sehr wichtig, diese Vorstellung einer korrekten Politik, die die Oberen machen können, ist ganz fatal, weil sie quasi unterstellt, dass die Schäden, die man davonträgt, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, nicht in dem Prinzip dessen liegen, was der Manager da zu tun hat. Eben Gewinnkalkulation mit der Anwendung von Arbeitskraft, sondern in den Berechnungen, die er dazu anstellt. Und wenn man sich schon mit der Warum-Frage befasst, dann wird man sich schon angucken müssen, was die dann da tun. Und da stellt man fest, die entlassen auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die einen entlassen, weil es dem Betrieb gut geht und sie eine neue Rationalisierungsrunde auflegen. Da gibt es auch Entlassungen. Die anderen rationalisieren, weil der Betrieb rote Zahlen schreibt. Die Dritten entlassen, weil sie den Betrieb verlagern. Aber alles sind Umgangsweisen mit der Lohnarbeit, die ihren Grund in dem haben, wofür die Lohnarbeit da ist und nicht in Fehlern oder richtigen Berechnungen derer, die sie anwenden. Also muss man drei Fragen beantworten, wenn man sich diese Frage zuwendet. Erstens, warum machen Sie das, was Sie machen? Dann kommt man nicht umhin, sich ein bisschen mit der Frage zu beschäftigen, ja, wie geht denn das so? Kapitalverwertung, Vermehrung von Kapitalvermögen, Gewinne produzieren und realisieren. Da muss man sich schon mit der Frage befassen, wie kommt die Lohnarbeit dabei vor? Wie wird sie eingesetzt und warum? Wie dient sie diesem Zweck? Die zweite Frage, die man wohl auch dann an der Stelle zu beantworten hat, ist, warum dürfen die das? Jemand, der sagt, die Manager sind so gierig oder der Politik vorwirft, sie habe die Banken nicht gut genug kontrolliert, der hat zum Beispiel eine völlig falsche Vorstellung darüber im Kopf, wozu eigentlich und mit welchem Zweck der Staat eigentlich überhaupt das Kapital mit Rechtsvorschriften überzieht, wozu diese Rechtsvorschriften gut sind. Also wenn man schon die Frage aufwirft, dürfen die das, dann sollte man diese Frage auch vernünftig beantworten, indem man mal guckt und sagt, ja, das dürfen sie. Warum denn? Und dann wird man nicht um die Frage umhinkommen, zu fragen, welches Interesse hat denn die politische Gewalt an diesem Geschäft, dass sie denen das erlaubt, weil das tut sie ja offenbar, statt zu sagen, das dürfte sie denen aber doch nicht erlauben. Ja, offenbar hat sie ihre Gründe, dass sie dafür, dass sie das tut, und die sind zu ermitteln. Und die dritte Frage, die ja dann eigentlich spannend wird, ist, warum können die das? Und warum können die das, führt jetzt zurück auf den Ausgangspunkt der Kritik. Erstens, weil sie die ökonomische Macht haben. Das ist erstmal, sie sind im Besitz der Mittel, der ökonomischen und rechtlichen Mittel, andere für die Vermehrung ihres Reichtums arbeiten zu lassen. Zweitens, diese anderen sind ja nicht irgendwelche Rädchen, sondern eben die Arbeiterschaft, die Belegschaft, die Gewerkschaften. Also werden die in der Art und Weise, wie sie sich zu dieser Politik und zu diesen Maßnahmen stellen, auch einen Grund dafür mit abgeben, dass so mit ihnen umgegangen werden kann. Zum Beispiel in der Sorte falscher Kritik, die ich gerade gesagt habe. Also wer die Frage aufwirft, warum können die das, wird dann vielleicht sich mit der Frage befassen müssen, wie stellt sich eigentlich die Organisation der Arbeiter zu solchen Maßnahmen, wie kritisiert sie die eigentlich, welche Gegenwehr stellt sie auf, was macht die, um solchen Maßnahmen Steine in den Weg zu legen. Und wenn man diese drei Fragen korrekt beantwortet hat, das behaupte ich jetzt mal, dann kommt da ganz bestimmt nicht raus ein Appell an den Staat, den Kapitalisten ein paar mehr Schranken in den Weg zu legen, ein Appell an die Betriebsleitung, bei der nächsten Runde Rationalisierung und Betriebskalkulation ein bisschen netter zu den Arbeitern zu sein und gegenüber der Gewerkschaft der Appell, vielleicht ein paar Pfennig mehr Lohn zu verlangen, wenn gelegentlich mal wieder Tarifrunde ist. Sondern da kommt eine ziemlich radikale Kritik an der Art und Weise raus, wie hierzulande und wofür hierzulande überhaupt gearbeitet wird. Und als Konsequenz dieser Kritik Überlegungen, wie man überhaupt statt, wie Marx es mal so schön gesagt hat, einen gerechten Lohn für ein gerechtes Tagwerk zu verlangen, das System der Lohnarbeit überhaupt mal sich vom Hals schafft. Weil das ist nämlich tatsächlich der letzte Grund dafür, dass das, was man da kritisiert, tagtäglich weiter passiert und nicht Fehlentscheidungen derjenigen, die genau das organisieren. Das einfach mal so als Kurzdurchgang, was hat man zu leisten bei einer richtigen Kritik und warum geht man irre in der Beseitigung der Gründe für die Schädigung, wenn man bei der Kritik an einem guten Bild von denjenigen landet, die einem das einbrocken. Gut, das jetzt noch als Nachtrag und wie gesagt, ansonsten weiterhin Fragen, Ergänzungen zu dem, was ich am Anfang erzählt habe.
Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu dem Schluss, den du gerade gemacht hast. Mit dieser von dir angedeuteten Durchführung einer Kritik ändert sich natürlich schlussendlich das Ausgangsinteresse, mit dem diese Menschen angetreten sind.
Ja.
Das Ausgangsinteresse hieß ja, wie kann ich meine Entlassung vermeiden? In der Durchführung der Kritik kommt raus, der muss sich einen anderen Standpunkt zu der ganzen Sache zu nehmen. Sein Interesse hat zu sein, wie kann man dieses System der Lohnarbeit bekämpfen. Anders geht das nicht. Die Durchführung der Kritik ändert dann zwangsläufig den Ausgangspunkt. Als Konsequenz der richtigen Kritik.